Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Die Frankfurter Buchmesse naht und wir stellen gleich einen wichtigen Roman aus dem diesjährigen Gastland der Messe vor, T. Singer des norwegischen Autors Dag Solstad. Zuerst aber andere wichtige Bücher über einen wichtigen Maler. Am 4. Oktober 1669 starb Rembrandt van Rijn in Amsterdam. Sein Todestag jährt sich also diese Woche zum 350. Mal. Rembrandt ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten und bekanntesten niederländischen Barockmaler. Er malte, radierte und zeichnete, leitete eine Werkstatt und bildete Künstler aus. Ein Maler der Superlative und auch die Bücher, die aus Anlass des Todestages nun erschienen sind, sparen nicht mit großen Worten. Nicht weniger als ein neues Standardwerk nennt der Verlag Schirmer Mosel das Buch des französischen Kunsthistorikers Pascal Bonafoux. Er hat sich mit Rembrandts Selbstbildnissen beschäftigt. Und der Taschenverlag lässt es erst richtig krachen. Der bringt sämtliche Gemälde und Zeichnungen Rembrandts in 3 Bänden heraus. Da beginnen aber auch schon die Probleme, denn die Zuschreibung der Werke, die beschäftigt die Fachwelt seit langem. Ich habe den Deutschlandfunk-Kunstkritiker Stefan Koldehoff gefragt, den ganzen Rembrandt zu veröffentlichen, das ist ein ziemliches Wagnis, oder?
Ja, das muss man schon so sagen. Auf der anderen Seite aber auch ein fantastisches Wagnis, denn wer traut sich überhaupt noch im Zeitalter des Digitalen, Werkverzeichnisse in Buchform herauszugeben? Das ist ja so schnelllebig mit den Zuschreibungen, Abschreibungen, dass viele, beispielsweise Cézanne, einige andere Künstler auch längst ins Internet abgewandert sind und gar nicht mehr zwischen 2 Buchdeckeln erscheinen. Dann kommt noch dazu, dass das ja nicht der erste Versuch ist, sondern der x-te Versuch, ein Rembrandt-Werkverzeichnis herauszugeben. Wenn man sich jetzt mal anguckt, das ist das erste von 1935 stammt Abraham Bredius, der hat damals knapp 600 Gemälde aufgelistet. Dann gab es beispielsweise 1968, natürlich musste alles in Frage gestellt werden in der Zeit, ein anderes von Horst Gerson, da waren es plötzlich nur noch 411 Gemälde, also ein Drittel plötzlich verschwunden. Und dann gab es ebenfalls 1968 das große Rembrandt Research Project, das gesagt hat, so jetzt gehen wir mal alles komplett neu an, machen Tabula Rasa und bewerten jedes Bild neu. Also es ist ein ständiges Hin und Her bei Rembrandt und dass sich nun ein Verlag traut zu sagen, wir versuchen es auch nochmal, wir spielen mit, das ist eigentlich aller Ehren wert.
Aller Ehren wert, aber es könnte auch sein, dass das Werkverzeichnis nächste Woche schon überholt ist. Also wie löst der Taschenverlag jetzt dieses Problem der Zuschreibung?
Es macht es transparent, es geht ein auf die Arbeit dieses Rembrandt Research Project, bezieht sich immer wieder darauf, zitiert es auch, denn es gibt zu jedem der Gemälde, die dort abgebildet werden, und es sind rund 330 jetzt noch übrig geblieben, einen ausführlichen, auch wissenschaftlichen Eintrag mit der sogenannten Provenienz, also wo kommt das Bild her, mit der technischen Beschreibung, was hat man herausgefunden, und mit Literatur- und Ausstellungsangaben. Und da taucht immer wieder natürlich als Standard das, was seit 68 erarbeitet wurde, auf. Trotzdem haben Sie natürlich recht, es wird spätestens ab der nächsten Woche auch Widerspruch geben über einzelne Bilder. Ist das Bild das Selbstbildnis aus Aix-en-Provence? Ist das aus Tours denn nun eigenhändig? Wie viel haben da Schüler mitgemalt und so weiter? Aber vielleicht gehört das zu einer lebendigen Kunstgeschichte auch mit dazu.
Aber was bringt so ein Werkverzeichnis, das müssen wir vielleicht mal dazu sagen, das sind imposante Bände, riesengroß, man kann die kaum heben. Was bringt so ein Werkverzeichnis, aufwendig gedruckt nun, wenn es möglicherweise morgen schon wieder überholt ist? Und da es ja keine wissenschaftlich neuen Erkenntnisse
liefert. Also zunächst mal einen Diskussionsbeitrag zur Debatte um Rembrandt. Mhm. Das sicherlich, es ist nochmal ein anderer Blick. Es ist nicht mehr der monopolisierte Blick der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben seit 68 im Rembrandt Research Project für sich beanspruchen, wir sind diejenigen welche. Das ist das eine. Das andere, Sie haben recht, für ein Coffee-Table-Book, Sie haben die Bücher gesehen, wir haben uns jetzt erspart, sie hier ins Studio runterzuschleppen.
Das hätten wir zu zweit gar nicht geschafft.
Eben, ein Coffee-Table-Book ist es sicherlich nicht. Also das kauft sich für jeweils 150 Euro und mehr als 700 Seiten sicherlich nur derjenige, der damit auch arbeiten, der was Neues erfahren möchte. Und auch da muss man wieder sagen, auch das ist ein Wagnis für einen Verlag, ein verlegerisches, ein unternehmerisches Wagnis. Also ich bin gespannt, wie viele Exemplare sich da verkaufen werden.
Der Taschenverlag wirbt jetzt mit der außergewöhnlichen Druckqualität dieser Bände, ist die so außergewöhnlich?
Ist
die
ja,
so
das ist sie tatsächlich. Also man scheint tatsächlich hingegangen zu sein und in vielen, vielen Museen, die meisten Bilder hängen ja inzwischen in Museen, neu fotografiert zu haben und das ist das Besondere, zum Teil wohl auch außerhalb des Rahmens fotografiert zu haben. Das merken Sie, wenn Sie die Abbildungen mit denen in anderen Bildbänden vergleichen. Da ist plötzlich an der Seite mehr zu sehen, zum Teil auch noch die unbemalte Holztafel zu sehen. Also ja, die Druckqualität ist schon wirklich gut.
Jetzt gibt es einen Band mit Selbstporträts, der wird als Selfies mit Rembrandt angekündigt, so ein bisschen flapsig, aber dahinter steckt ja die Wahrheit, dass Rembrandt das Selbstporträt und damit ja in gewisser Weise auch die Selbstvermarktung in die Kunst eingeführt hat. Ist es der Sache angemessen, diese Selbstporträts jetzt mit einem eigenen Band bei Taschen hervorzuheben?
Weil es tatsächlich rund 80 bis 90 Gemälde allein sind, plus einige Zeichnungen, die er da hinterlassen hat, ist es jedenfalls ein Spaß, sich das anzugucken. Denn diese Selbstbildnisse, die sind nicht nur eitle Selbstdarstellung, wie später bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch eine Erforschung der malerischen Möglichkeiten. Er verkleidet sich immer wieder in den sogenannten Tronien, in denen er bestimmte Rollen einnimmt, die eines Landsknechts, die eines Adligen, die eines arabischen Fürsten, den er dann spielt und dem er sein eigenes Gesicht gibt. Also wie tatsächlich das Selfie, und daher kommt ja dieser Titel, eigentlich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten ausprobiert wurde. Was kann man mit dem eigenen Gesicht anstellen? Wie kann man es verfremden? Wie kann man sich selbst positionieren? Wie gesagt, es ist jedenfalls ein intellektueller Spaß. Ob es einen eigenen Band erfordert hätte, das mag nochmal dahingestellt sein.
Aber insgesamt, sagen Sie, diese drei Bände Werkverzeichnis lohnen sich auf jeden Fall in die Hand zu nehmen.
Ja, das denke ich schon, wenn man immer noch im Hintergrund weiß, dass es wirklich auch wieder nicht das letzte Wort ist, sondern eine Position in der Diskussion.
Apropos Selbstporträts, ein weiteres Buch, für das der Verlag ebenfalls ziemlich trommelt, das ist der erwähnte Band des französischen Kunsthistorikers Pascal Bonafoux über Rembrandts Selbstbildnisse. Und Bonafoux geht mit der Zuschreibung etwas vorsichtiger um. In dem Buch geht es um die derzeit bekannten und gesicherten Selbstporträts Rembrandts. Ist das Buch nun das neue Standardwerk, als das es Schirmer Mosel, der Verlag, bewirbt?
Nein, ich glaube, das ist es tatsächlich nicht. Dafür hat es auch den falschen Anspruch. Es hat eben keinen wissenschaftlichen Apparat, sondern, naja, mehr oder weniger atmosphärische Texte, assoziative Texte von Herrn Bonafoux, der ein sehr angesehener Kunsthistoriker ist, aber eben kein Rembrandt-Spezialist, sondern auch über Van Gogh und über die klassische Moderne und über alle möglichen Themen schon publiziert hat. Dazu kommt, dass dort leider in diesem Schirmer Mosel-Band die Abbildungen bei weitem nicht die Qualität haben, die sie haben müssten. Da saufen Farben ab, da verschwinden Rembrandts Augen zum Teil in einem merkwürdigen Braungematsche, sind gar nicht mehr zu identifizieren. Möglicherweise hat man da auf schlechte Vorlagen zurückgegriffen. Und wie gesagt, die Texte nähern sich Rembrandt atmosphärisch an, versuchen, die Atmosphäre im Studio aufzugreifen. Was haben die Assistenten gemacht? Was mag sich Rembrandt hier? Was mag er sich da gedacht haben? Einiges schreibt Bonafoux sogar in der Ich-Form. Da bin ich immer etwas skeptisch, wenn der Autor vor den Künstler tritt. Also, das ist ein handliches Buch, das haben wir hier auch vor uns im Studio liegen. Da kann man sich schön durchblättern und kann einen guten Überblick sich verschaffen und möglicherweise auch in die Zeit Rembrandts eindenken. Aber Standardwerk, das ist da wirklich ein bisschen hochgegriffen.
Das sagt Stefan Koldehoff über den Band Rembrandt Selbstbildnisse von Pascal Bonafoux, aus dem Französischen übersetzt von Matthias Wolf, erschienen bei Schirmer Mosel. Und die drei eingangs erwähnten monumentalen Bände mit dem Rembrandt Werkverzeichnis haben verschiedene Herausgeber. Der Taschenverlag hat sie herausgebracht. Die Frankfurter Buchmesse hat jedes Jahr die Literatur eines Landes zu Gast, manchmal auch einer Region. Und Literatur aus diesem Gastland wird dann mit Nachdruck ins Deutsche übersetzt. Dieses Jahr ist Norwegen Gastland der Buchmesse. Und so kommt nun mit 20 Jahren Verspätung endlich ein bedeutendes Buch von Dag Solstad auf Deutsch heraus. Der 1941 geborene Solstad hat in seiner Heimat annähernd 30 Bücher veröffentlicht. Wie sehr er von seinen Landsleuten verehrt wird, kann man zum Beispiel daran sehen, dass ihm anlässlich seines 70. Geburtstags eine lebenslange steuerfreie Staatsrente zugesprochen wurde für seine Verdienste um die norwegische Literatur. Dag Solstad wird auch immer wieder als Anwärter für den Literaturnobelpreis gehandelt. In Deutschland ist er allerdings bisher eher am Rande wahrgenommen worden. Das ändert sich nun mit der Übersetzung seines Romans T. Singer, der in Norwegen schon vor 20 Jahren erschienen ist. Angela Gutzeit stellt das Buch vor und denkt zunächst über Romananfänge nach.
Es gibt diese Magie des ersten Satzes. Ilsebill salzte nach zum Beispiel. Der pointiert kurze Beginn von Günter Grass' Roman Der Butt. Oder der berühmte Satz, Jakob ist immer quer über die Gleise gegangen, am Anfang von Uwe Jonssons Mutmaßungen über Jakob. Der Norweger Dag Solstad zieht seine Leser gekonnt mit einem verschlungenen Satzgebilde in seine Geschichte über ein Taugenichts, den eine Erinnerung quält.
Singer litt an einer speziellen Form von Schamgefühl, das ihn keineswegs täglich plagte, ihn jedoch gelegentlich heimsuchte. Es war eine Erinnerung an ein wie auch immer geartetes, peinliches Missverständnis, das ihn plötzlich innehalten ließ, völlig erstarrt, mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck, den er sogleich verbarg, indem er beide Hände vor das Gesicht führte, während ihm ein lautes »Nein, nein« entfuhr.
Diese Erinnerung Singers, dem für seinen Vornamen nicht mehr zugestanden wird als der Buchstabe T, bezieht sich auf ein im Grunde genommen völlig lapidares Ereignis aus seiner Kindheit. Aber Solstads überaus präsenter Erzähler entfaltet dieses Ereignis mit einer Suffisanz, man kann auch sagen mit einer gespielten Ratlosigkeit, die diesem Erzählwerk eine eigentümliche Spannung verleiht. Singer hatte als Kind in gekünstelter Affektiertheit über ein Spielzeug gelacht. Eigentlich nur, weil sein Freund es komisch fand, er selbst aber nicht. Zufällig war er dabei von seinem Onkel beobachtet worden. Ob dieser von ihm selbst als überaus peinlich empfundene Vorfall tatsächlich verantwortlich ist für Singers künftiges Außenseitertum, das bleibt in der Schwebe. Solstads Erzähler hat zwar einen genauen Einblick in Singers Seelenleben, aber er zieht sich auf die Position eines Beobachters zurück, der wie ein interessierter Forscher seinen Gegenstand genüsslich seziert und dabei recht mitleidlos ein paar unangenehme Beobachtungen kundtut.
Singer ist zu Beginn dieses Buches 34 Jahre alt und im Begriff, nach Nutodden zu ziehen, um eine neue Phase seines Lebens zu beginnen. Blickt er auf sein Leben zurück, ist es primär von Ratlosigkeit, Grübeleien, Rückratlosigkeit und plötzlich abgebrochenen Plänen geprägt. Der passive junge Mann ist und bleibt ein abstoßender Anblick.
Singer verlässt Oslo, weil er es dort zu nichts gebracht hat. Ein Literaturstudium hat er ergebnislos beendet. Nur ein paar Gelegenheitsjobs haben ihn finanziell über Wasser gehalten. Spät lässt er sich schließlich zum Bibliothekar ausbilden und bewirbt sich auf eine Stelle in der Provinz. Der an Norwegens großem Dramatiker Henrik Ibsen und dessen Figuren geschulte Solstad hat hier einen Antihelden geschaffen, der sich selbst nicht begreift und immer wieder Täuschungen aufsitzt über seine Talente und Möglichkeiten. Das offenbart sich beispielsweise in einer umwerfend komischen, über mehrere Seiten variierten Passage über Singers kurzzeitige Ambitionen als Schriftsteller. Jahrelang arbeitete er sich an einem einzigen Satz ab, ohne über diesen jemals hinauszukommen.
Eines schönen Tages stand er Auge in Auge einem denkwürdigen Anblick gegenüber. In der Rückschau ist es dennoch nicht richtig zu sagen, dass dieser Satz, diese Idee eines denkwürdigen Anblicks, all seinen dichterischen Plänen zugrunde lag. So faszinierte ihn beispielsweise eine Weile der schwebende Mensch. Die Vorstellung, frei schweben zu können, verlieh ihm ein eigentümliches Gefühl von Freiheit, so dass es ihm selbstverständlich vorkam, die Idee des schwebenden Menschen, des fliegenden Menschen mit der Idee eines denkwürdigen Anblicks zu verbinden. Doch denkwürdig für wen? Für ihn, der dem denkwürdigen Anblick Auge in Auge gegenüberstand?
Auffällig an dieser Prosa sind die langen Satzkaskaden, die etwas Schwingendes, ja Singendes haben. Der Erzähler gefällt sich ganz offensichtlich daran, immer wieder in einen leichten Plauderton zu verfallen, unterstützt von kleinen Seufzern. Ja, der Singer, heißt es dann, oder wahrhaftig, das ist Singer. Äußerst gekonnt hält Dag Solstads Sprachkunst die Balance zwischen Ironie und Anteilnahme. Sein seltsamer Held zieht in das kleine Städtchen Nutodden in der Telemark, einer sagenumwobenen Brutstätte für Volksmärchen, wie es heißt, um in der Anonymität zu verschwinden. Vor kurzer Zeit scheint sich ein grundlegender Wandel in Singer zu vollziehen. Er heiratet, aber nach 2 Jahren will er sich im gegenseitigen Einvernehmen wieder scheiden lassen. Seine Frau Merete beklagt seine zunehmende geistige Abwesenheit. Bevor es jedoch zur Trennung kommt, stirbt Merete bei einem Autounfall. Und da bricht sie wieder hervor, die singersche Scham. Zunehmend erfasst ihn Panik, weil er glaubt, Freunde und Verwandte wüssten von der Trennungsabsicht, würden ihr Wissen aber aus undurchsichtigen Motiven verschweigen.
Singer wurde den Verdacht nicht los, dass es sich von ihrer Seite um ein einstudiertes Spiel handelte, geplant und durchdacht. Aber warum? Was wollten sie damit bezwecken? Singer gefiel es nicht und er wurde mit der Zeit immer unruhiger. Kurz nach der Beerdigung hätte er darin noch ein Zeichen von Taktgefühl sehen können. Aber jetzt, mehr als ein Jahr später? Wenn Sie etwas wussten, warum taten Sie so, als wüssten Sie von nichts? Was um alles in der Welt wollten Sie damit zum Ausdruck bringen?
Und so treibt es Singer zurück nach Oslo. Merethes kleine Tochter, zu der er niemals Zugang finden wird, nimmt er mit. Auch wenn Solstad seinem Protagonisten ein paar Veränderungen zugesteht, so entlässt er ihn doch nie aus der Schleife der immer gleichen Grundverfassung. Dieser Singer lebt in einem Kokon, seelisch labil, unpolitisch, desinteressiert, unfähig zur Teilhabe. Dag Solstad hat diesen Roman bereits vor 20 Jahren in Norwegen veröffentlicht und Singer ist nicht die einzige Hauptfigur in seinem umfangreichen Werk, die ein eigenbrötlerisches und abgewandtes Leben führt. Das Buch T. Singer bezieht sich zeitlich auf die 80er Jahre in Norwegen. Der einst im politisch linken Spektrum engagierte Autor hatte wohl zu dieser Zeit ein paar Illusionen verloren. Der von ihm und Gesinnungsgenossen bekämpfte Kapitalismus wucherte ungebremst weiter. Und so kann man das oft wiederholte Wort Missverständnis in diesem Roman als Schlüsselbegriff werten. Solstad entwirft hier eine Figur, deren Beziehung zur Gesellschaft aus Missverständnissen besteht und die deshalb den radikalen Rückzug ins Private bevorzugt. Auch das Städtchen Notodden wird in einer großartigen Szene als ein einziges Missverständnis vorgeführt. Anfang des 20. Jahrhunderts hegte man in Notodden hochfliegende Pläne. Mitten im Binnenland gelegen, sollte die Stadt wegen einer Düngemittelfabrik eine Schiffsverbindung nach New York erhalten. Das ist zwar im Roman fiktiv ausgeschmückt, für das einst hochfliegende epochale Vorhaben gibt es aber eine gewisse historische Grundlage. Gesellschaftlich wie individuell ist es auf unterschiedliche Weise die Absurdität des Kleinkarierten, die Solstad hier aufs Korn nimmt. Dies sprachlich und kompositorisch zu gestalten, ist dem norwegischen Autor glänzend gelungen.
Die Meinung von Angela Gutzeit zu Dag Solstads Roman T. Singer. Ina Kronenberger hat ihn aus dem Norwegischen übersetzt. Er ist im Dörlemann Verlag erschienen. Dag Solstad wird immer wieder als Kandidat für den Literaturnobelpreis genannt. Nächste Woche werden ja sogar zwei Preise verliehen, für 2018 und 2019. Das Wettbüro Unibet sieht diesmal Frauen ganz vorn. Anne Carson, Maryse Condé und Kan Shue aus China. Aber auch die ewigen Kandidaten Ngugi wa Thiong'o, Haruki Murakami und Margaret Atwood sind unter den Favoriten. Der Schriftsteller David Wagner ist zu jung für den Nobelpreis, dennoch kein Unbekannter, eigentlich bekannt für seine Bücher mit Alltagsbetrachtungen. Den größten Erfolg hatte Wagner aber mit Leben, dem autobiografischen Buch über seine Lebertransplantation. Jetzt hat David Wagner wieder ein autobiografisch geprägtes Buch veröffentlicht, Der vergessliche Riese, eine Erzählung über seinen Vater und dessen fortschreitende Demenz. Für das Buch ist der Autor, der seit langem in Berlin lebt, ins Rheinland zurückgekehrt. David Wagner sagt über diese literarische Heimkehr:
Es gab einen Anlass, immer wieder nach Bonn zu fahren. Und das ist der Vater, die Vaterfigur in diesem Buch, der vergessliche Riese, der plötzlich pflegebedürftig geworden ist. Und das hat dazu geführt, dass ich, der ja schon eigentlich seit bald 30 Jahren überzeugter Berliner bin, ja doch immer wieder ins Rheinland fahren musste, an den Rhein. Und ich hatte ziemlich lang eigentlich wenig mit dieser Landschaft und mit der Stadt zu tun. Ich habe das eigentlich auch fast gemieden, muss ich sagen. Und jetzt, das war ganz erstaunlich, ich konnte das alles eigentlich wie neu und wie ein Fremder ansehen. Das hat mir wahnsinnig gefallen, ja. Das war wirklich eine Art Heimkehr, ja. Und der Rhein und die Landschaft und der Fluss und Bonn und Andernach, die zweite Stadt, die da eine Rolle spielt, die hat mich angerührt, ja. Ich habe wirklich versucht, Berlin in diesem Buch nicht vorkommen zu lassen. Also es kommt dann doch ein bisschen vor, aber eigentlich, also das ganze Buch macht auch eigentlich so eine Tour de Deutschland. Es war eigentlich der Wunsch da, doch ja ein Leben, das ein Vater dabei ist zu verlieren, die Erinnerung an sein Leben eben mit ihm zu erzählen, ihm selber immer wieder zu erzählen und eben seine Erzählung zu hören, weil solange jemand eigentlich von seinem Leben erzählt, solange ist er noch da und solange hat er noch etwas zu geben.
David Wagner über sein Vaterbuch Der vergessliche Riese. Er spricht ausführlich darüber und liest daraus heute Abend ab 20.30 Uhr in der Lesezeit hier im Deutschlandfunk. In Forschung aktuell, jetzt gleich nach den Nachrichten, geht es unter anderem um klimaschädliches Methangas, das während des Münchner Oktoberfests gemessen wurde. Das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.